Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Daily Podcast Spezialausgabe. Mein Name ist Elias Nadmesnik und wir schauen heute mit einem Doppelinterview auf die langfristigen Folgen der Krise. Nach dem Motto, koste es, was es wolle, hat der Staat Milliarden an Staatshilfen ausgezahlt und so einen hohen Schuldenberg angehäuft. Doch wer kommt dafür auf und was ist der richtige Weg heraus aus den Schulden? Meine Kollegin Elisabeth Hofer hat Barbara Blaha vom Momentum-Institut und Franz Schellhorn von der Agenda Austria zum Streitgespräch gebeten, um über ihre unterschiedlichen Rezepte für einen neuerlichen Aufschwung zu diskutieren. Am besten, wir hören gleich rein.
Es liegt ein hartes Pandemiejahr hinter uns und der Staat hat viele Milliarden an Hilfen ausgezahlt. Und ich würde gern, bevor wir dann im weiteren Verlauf dieses Gesprächs in die Zukunft schauen, zuerst zurückblicken und Sie beide fragen, wurde bisher eigentlich an den richtigen Stellen unterstützt? Vielleicht, Herr Schellhorn, wollen Sie gleich starten.
Also ich würde es mit einem Jein beantworten. Grundsätzlich ist es immer schwierig, zwischen Treffsicherheit und Geschwindigkeit zu unterscheiden. Mhm. Im ersten Lockdown hat es ja ein bisschen an der Geschwindigkeit gehapert, was die Auszahlungen betroffen hat. Im zweiten Lockdown ging das dann sehr schnell. Da wurde dann die Treffsicherheit kritisiert. Ich glaube, dass grundsätzlich aber der Weg von Österreich hier mit sehr starken Geldflüssen zu operieren richtig war. Andere haben ja sehr stark auf Haftungen gesetzt, andere Staaten, Deutschland zum Beispiel. Und natürlich ist es zu Verwerfungen auch gekommen, sowohl was die Förderung von Unternehmen betrifft, als auch was die Kurzarbeit betrifft. Aber in Summe würde ich sagen, war der Weg nicht fehlerlos zu meistern. Und generell würde ich sagen, war die Treffsicherheit nicht überall gegeben, aber sie war vertretbar.
Und wenn Sie jetzt sagen, nicht fehlerlos, was wäre ein Beispiel für einen Fehler?
Naja, es ist natürlich so, dass man jetzt schon viele Betriebe auch mitgenommen hat, die vor der Krise nicht wirklich überlebensfähig waren. Und das musste man in Kauf nehmen, um auch die gesunden Betriebe, denen man das Geschäft zugesperrt hat, jetzt über die harten Lockdowns zu bringen. Und was auch nicht fehlerlos war, finde ich, dass man im zweiten Lockdown die Kurzarbeit nicht angerechnet hat bei den Umsatzersätzen. Ich glaube auch, dass die Kurzarbeit zu lange geplant wird, also dass die Kurzarbeit eher kurzfristiger eingesetzt werden sollte, wie es auch der Name schon sagt, und dass man hier irgendwann das Exit-Szenario finden muss. Das waren Dinge, die man möglicherweise nicht so im Auge gehabt hat. Und jetzt... Aber das ist dann die Zukunft, da reden wir dann später.
Also im Prinzip sagen Sie, dass man diese berühmten Zombie-Firmen, ja, die quasi ohnehin pleite gegangen wären, vielleicht zu stark mitgenommen hat.
Ja, das, also man hat auf jeden Fall Unternehmen mitgenommen, die ohne Hilfe nicht überlebensfähig gewesen wären. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es war schon im Fokus, die Gesunden drüber zu bringen, und das war auch richtig, da auch in Kauf zu nehmen, dass man einige Unternehmen rettet, die man eigentlich nicht hätte retten sollen. Jetzt ist dann die Frage für die Zukunft, wie man da weiter tut, damit man nicht in eine Zombie-Wirtschaft hineinkommt. Mhm.
Frau Blaha, sehen Sie diese Treffsicherheit auch gegeben?
Naja, ich würde die Frage, ob immer an den richtigen Stellen unterstützt wurde, vielleicht gar nicht so unähnlich wie Herr Schellhorn beantworten, mit einem nicht immer. Die Frage, die sich mir am meisten gestellt hat in diesem vergangenen Pandemiejahr, war ja, wer leidet denn finanziell am meisten unter Corona? Also so, dass es wirklich an die Existenz geht. Und das sind die arbeitslosen Menschen, das sind die Leute, die in Kurzarbeit sind, das sind geringfügige Beschäftigte, kleine Selbstständige. Wir haben derzeit, die Zahlen kamen ja diese Woche auch wieder heraus, bereits mehr als eine 500.000 Arbeitslose. Das ist, muss man tatsächlich sagen, Massenarbeitslosigkeit. Mhm. Einen Arbeitsplatz zu finden ist derzeit aber für viele, wie man könnte fast sagen, die unmögliche Suche nach dem Nadel im Heuhaufen. Dabei hat Österreich, trotzdem es so ein reicher europäischer Sozialstaat ist, eigentlich ein sehr niedriges Arbeitslosengeld. Dann muss man natürlich auch in Stellung bringen, dass einige Dinge durchaus gut gemacht worden sind, etwa die höhere Notstandshilfe oder die Rettung von Hunderttausenden Jobs durch die Kurzarbeit. Mir hat trotzdem immer wieder der soziale Aspekt gefehlt, etwa wenn es um die Erhöhung des Arbeitslosengelds geht oder auch eine rechtzeitige Erhöhung der Sozialhilfe. Also ein durchdachter Sozialplan der Bundesregierung hat während diesem Corona-Jahr tatsächlich meiner Meinung nach stark gefehlt. Beispiel die ehemalige Mindestsicherung, jetzt Sozialhilfe, hat die Bundesregierung zwar mit Jänner 21 auf 950 Euro monatlich erhöht. Das war meiner Meinung nach aber viel zu spät, erst mehr als 10 Monate nach Beginn der Corona-Krise. Ich finde auch, dass die Vermögensprüfung für die Zeit der Krise ausgesetzt gehört und die Zahlung um mindestens 200 Euro erhöht werden müsste. Denn zu den gesundheitlichen Sorgen dürfen ja meiner Meinung nach nicht auch noch finanzielle, also tatsächliche Existenzsorgen kommen. Genau dafür ist ja ein Sozialstaat da. Und im Moment sehen wir allerdings eher die traurige Situation, dass sich immer mehr Menschen Lebensmittel bei den Sozialmärkten holen oder sich tatsächlich Leute aus der Mittelschicht zum allerersten Mal bei den Hilfsorganisationen wie Caritas oder Volkshilfe anstellen.
Hätte man das Geld also anders aufteilen sollen, weniger den Unternehmen, mehr den Arbeitslosen zum Beispiel?
Die Erhöhung des Arbeitslosengelds ganz zu Beginn dieses Pandemiejahres wäre tatsächlich dringend notwendig gewesen. Zahlreiche Organisationen, Parteien, Verbände haben das ja auch gefordert. Das heißt, dass hier die Regierung so zögerlich reagiert hat, während sie bei den Unternehmen durchaus großzügig war und da quasi Geld springen hat lassen, bevor die tatsächliche Notwendigkeit, ob es überhaupt notwendig ist, geprüft worden ist, das halte ich tatsächlich auch für eine unfaire Behandlung von verschiedenen Problemen. Ein Beispiel der Umsatzersatz, den Herrn Schenner schon angesprochen hat, den haben zum Teil Branchen erhalten, die verdammt gut durch dieses Pandemiejahr gekommen sind. Etwa die Möbelbranche hat einen Plus von 5% im Umsatz gemacht. Trotzdem bekommen sie einen Umsatzersatz ausgezahlt. Viele Unternehmen bekommen sogar doppelt die Dinge finanziert. Herr Schellon hat schon angesprochen, die Kurzarbeit wurde nicht angerechnet. Das heißt, die Personalkosten werden quasi doppelt übernommen. Das heißt, mit der Treffsicherheit hat man hier tatsächlich ein bisschen aus dem Auge verloren, dass wir jenen Menschen unter die Arme greifen sollten, die unter Corona wirklich am allerschwersten leiden, und das sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Herr Schellholt, wollen Sie da nochmal entgegnen?
Nein, entgegnen. Ich will nur ergänzen, dass man schon sehen muss, dass wir das großzügigste Kurzarbeitsmodell zusammen mit den Dänen in Europa haben. Also hier hat man sehr stark auf die Absicherung der Kaufkraft gesetzt. Wo es natürlich zu einer Ungleichbehandlung gekommen ist, ist zwischen Arbeitslosen, also die vor der Krise schon arbeitslos waren, und Menschen, die dann in der Krise in die Kurzarbeit gegangen sind. Also da hat es natürlich eine Ungleichbehandlung gegeben. Was die Frau Blaha sagt mit dem Arbeitslosengeld, das ist richtig. Wir haben ein relativ niedriges. Dafür zahlen wir es de facto als einziger Staat mit dem Belgien ewig. Und das war auch der Grund, warum man da zögerlich war, das anzuheben. Massenarbeitslosigkeit könnte man derzeit so sehen. Allerdings darf ich darauf hinweisen, dass wir im Jahr 2016, im Jänner 2016 unter Werner Faymann 500.000 Arbeitslose im Jänner hatten. Das war keine Wirtschaftskrise damals. Wir haben jetzt eine absolute Wirtschaftskrise und stehen wieder bei den 500.000 Arbeitslosen plus 400.000 in Kurzarbeit. Also das ist eine tragische Situation. Aber für eine Krise dieses Ausmaßes, glaube ich, hat der Sozialstaat Österreich hier noch relativ gut interveniert. Also da würde ich ihm ein besseres Zeugnis ausstellen, als das die Frau Blaha macht.
Nein, ich glaube, da muss ich jetzt ganz kurz ergänzen. Bitte. Mir geht's nicht darum, die sozialstaatlichen Sicherungsinstrumente in irgendeiner Weise, also deren Licht und deren Scheffel zu stellen. Ich gebe Ihnen recht, Herr Schell, und die Kurzarbeit war ein extrem wirksames Mittel gegen Arbeitslosigkeit. Wir wissen auch, hätten wir sie nicht so umfassend eingesetzt, dann gibt es in Österreich jetzt wohl mindestens 200.000 Arbeitslose mehr als ohne sie. Und ich denke, auch im ersten Lockdown hätten wir sicherlich über 1 Million Arbeitslose gehabt ohne Kurzarbeit. Die Zahl der Unternehmen und Menschen in Kurzarbeit schießt ja jedes Mal hinauf, wenn wir aufgrund der Infektionszahlen wieder in einen Lockdown gehen müssen, und fällt dann auch wieder, wenn er vorbei ist. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wenn ich mir die Kurzarbeit ansehe, dann halte ich das für ein extrem treffsicheres Instrument. Gleichzeitig sehen wir, dass jene Branchen, die am allerstärksten getroffen ist, zum Beispiel die Gastronomie und die Hotellerie, da sind ja die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem ganz geringen Grundgehalt drin. Das heißt, die machen einen gar nicht so unbeträchtlichen Teil ihres Einkommens über die Trinkgelder. Die Kurzarbeit fängt aber die Trinkgelder gar nicht auf. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die Kurzarbeit ein großzügiges Instrument ist, muss man klar sagen, dass der gesamte Tourismusbereich diesen Einkommensverlust eben nicht auffängt, um nur ein Beispiel zu geben. Und wenn wir uns auch darüber einig sind, dass das Arbeitslosengeld in Österreich sehr niedrig ist, wo ich ja nur zustimmen kann, dann muss ich doch als Bundesregierung, wenn ich sehe, ich gehe jetzt in ein schwieriges Jahr und ich habe de facto keine offenen Stellen, also die Menschen haben auch keine Möglichkeit, in Beschäftigung zu kommen, darauf reagieren. Nicht nur, weil das für den Einzelnen ganz individuell wichtig wäre, sondern vor allem auch, weil es volkswirtschaftlich total Sinn machen würde. Also wenn ich sage, ich brauche die Kurzarbeit, damit ich die Einkommen stabilisiere, dann muss ich doch auch sagen, ich brauche ein höheres Arbeitslosengeld, um die Einkommen zu stabilisieren. Das hilft ganz direkt auch der Wirtschaft.
Das heißt, ich hatte diese Frage ja für später vorgesehen, aber das heißt im Prinzip, Frau Blaha, Sie sagen, Die Kurzarbeit ist ein probates Mittel. Wir haben diesen Arbeitslosigkeitsrekord derzeit, aber er wäre ohne die Kurzarbeit einfach noch um ein Vielfaches höher.
Richtig. Davon kann man ganz sicher ausgehen und es ist auch kein Zufall, dass so gut wie alle europäischen Länder in irgendeiner Form die Kurzarbeit als Mittel eingesetzt haben, um durch diese Krise zu gehen. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, die Kurzarbeit hilft, jetzt Arbeitsplätze prinzipiell zu erhalten, bis die Pandemie vorbei ist, bis die Impfungen greifen, bis wir nicht weiter in Lockdowns gehen müssen. Aber sie schafft keine neuen Jobs und gerade die werden uns nach der Krise fehlen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir hatten ja schon vor Corona 400.000 Arbeitslose und einen verdammt hohen Stock an langzeitarbeitslosen Menschen. Hm. Und wir wissen auch, dass wir nach dieser Krise durchaus geschwächt aus diesen schwierigen Monaten, vielleicht sogar Jahren herausgehen werden. Das heißt, der Privatsektor wird so schnell nicht wieder Arbeitsplätze schaffen können. Da denke ich, muss der Staat einspringen. Es wird ein zweites Konjunkturpaket brauchen mit großen öffentlichen Investitionen und einem Ausbau der öffentlichen Beschäftigung. Und Bedarf gibt es ja genug an sinnvoller, produktiver Arbeit, etwa wenn wir an die Pflege denken, an den Klimaschutz oder die Bildung.
Herr Schellhorn, mehr staatlicher Eingriff?
Naja, ich glaube, wenn es in Österreich an etwas nicht mangelt, dann sind das staatliche Eingriffe. Wir hatten ja vor der Krise schon Staatsausgaben in der Höhe von 50% des BIP, da kommen wir jetzt natürlich wieder deutlich drüber. Ich glaube auch nicht, dass der Staat hier die Ausfälle aus der Privatwirtschaft ersetzen kann. Also ich glaube nicht, dass der Staat alle Arbeitslosen anstellen sollte. Das System hatten wir in vielen anderen Ländern ja schon ausprobiert oder wurde in vielen anderen Ländern ausprobiert. Es hat nirgendwo wirklich funktioniert. Es ist entscheidend, dass es wieder zu mehr wirtschaftlicher Dynamik kommt, zu mehr Beschäftigung kommt. Und da würde ich sagen, wenn der Staat endlich die Impfungen in den Griff kriegt, dann ist die Zuversicht schon auch gegeben, dass es hier relativ rasch zu einem Aufholprozess, was die Nachfrage betrifft, kommt, wo es auch wieder mehr wirtschaftliche Dynamik dann geben wird. Und der Fokus sollte eher darauf liegen, wie kriegen wir wieder Unternehmen zum Aufsperren, als das, was die Frau Blaha vorschlägt, dass der Staat überall einspringt und hier noch mehr Geld zuschießt, das Arbeitslosengeld erhöht, auf Kurzarbeitsgeldniveau von 80%. Also wir wären auch immer gewesen für ein höheres Arbeitslosengeld, aber das muss dann mit Fortdauer der Zeit absinken. Das wären dann schon Maßnahmen, die man setzen kann. Aber die entscheidende Sache ist, wer soll in Österreich für Beschäftigung sorgen. Und da würde ich schon meinen, dass das nach wie vor die Wirtschaft sein soll und nicht der Staat.
Aber das ist ja jetzt schon nicht der Fall, Herr Schellhorn. Also wir brauchen doch nichts zu tun, es gibt nicht einen großen öffentlichen Bereich, wo klar ist, dass es sowas gibt für öffentliche Beschäftigung. Und wir wissen ja auch, dass wir zahlreiche Branchen haben, wo uns tatsächlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fehlen. Also wenn das WIFO sich ausgerechnet hat, bis 2030 fehlen allein in der Pflege fast 100.000 Menschen, dann ist das doch ein Bereich, wo ich als Staat sagen kann, okay, das ist sinnvolle Beschäftigung. Ich weiß, dass ich über die nächsten Jahre auch mit einer alternden Bevölkerung umgehen muss. Ich brauche dieses Pflegepersonal.
Ja, und
ich habe jetzt gerade ganz viele, die derzeit arbeitslos sind. Also das ist mal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich gebe Ihnen natürlich recht, es geht auch darum, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft wieder in die Gänge kommt. Aber direkt nach dieser großen Wirtschaftskrise wird der Privatsektor zu schwach sein, um so viele Arbeitsplätze bieten zu können, wie es eigentlich bräuchte. Und dass wir hier staatlicherseits unterstützen, das gebietet ja schon sagen, der volkswirtschaftliche Hausverstand.
Also der volkswirtschaftliche Hausverstand, wie Sie den schon ansprechen, der gebietet, dass man mal einen Blick zurückwirft und schaut, was war denn der Grund, dass wir schon vor dieser Krise eine so hohe Arbeitslosigkeit in Österreich hatten, sogar bei starkem Wachstum. Wir von der Agenda Austria, glaube ich, weisen jetzt seit 7 Jahren darauf hin, dass wir hier verschärft mit strukturellen Problemen zu kämpfen haben, dass viele Unternehmer nicht die Fachkräfte finden, die sie brauchen und dass viele Arbeitssuchende, vor allem im niedrig qualifizierten Bereich, die Jobs nicht mehr finden. Und wenn Sie sich ansehen, wo die Vollbeschäftigung oder wo man am nächsten der Vollbeschäftigung ist, dann ist es immer noch die produzierende Industrie und das produzierende Gewerbe. Und wo es eher schlechter ausschaut, ist in den Dienstleistungen, im Handel. Und dass man jetzt versucht, Menschen, die in der Arbeitslosigkeit sind, für andere Berufe umzuschulen, ist seit Jahren ein Gebot der Stunde. Man hat es nur nicht zustande gebracht. Ich will jetzt nicht die Gründe erforschen, warum das im AMS nicht funktioniert hat oder auch in anderen Stellen nicht funktioniert hat. Dass man alles, was man kann, mobilisiert für den Pflegebereich. Da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Da habe ich auch kein Problem damit, wenn der Staat hier mehr Menschen in der Pflege beschäftigt. Aber wir können nicht so tun, als hätten wir die Probleme erst jetzt. Die gibt es seit vielen Jahren, gerade im strukturellen Bereich, aber auch im regionalen Bereich. Wir haben einerseits hohe Nachfrage nach Jobs im westlichen Teil, insbesondere auch in der Gastronomie, aber auch im produzierenden Gewerbe, in der Industrie und hohe Arbeitslosigkeit im Osten. Und ich sehe es nicht mehr ein, warum junge Arbeitslose ohne Verpflichtungen im Osten des Landes Arbeitslosenhilfe beziehen können, während in zwei Bundesländern oder drei Bundesländer weiter Jobs frei sind. Und diese Probleme sollten wir auch einmal ganz offen diskutieren, weil ich glaube, dass es auch nicht sehr sozial ist. Wenn das über 50-Jährige betrifft, ist das eine andere Situation. Aber bei den Jüngeren muss man auch darüber reden, wie man hier für mehr Mobilität sorgen kann.
Ja, also die mangelnde Mobilität, da sind wir natürlich grundsätzlich nicht einer Meinung, Herr Schellhorn. Also mit zusätzlichen Schikanen in Bezug auf die Arbeitslosenversicherung, das schafft tatsächlich keine neuen Stellen. Da wird kein einziger Arbeitsplatz wird geschaffen, indem ich beginne, Arbeitslose zu schikanieren. Ganz generell muss man sagen...
Entschuldigung, aber Moment, da geht es nicht um Schikanieren. Ich unterbreche Sie nur umgekehrt, aber es geht nicht um Schikanieren, sondern es geht darum, dass man sich fragen muss, ob ein 25-Jähriger, Ausgebildeter im Tourismus zum Beispiel, in Wien Arbeitslosengeld beziehen kann, während in Salzburg oder in Tirol Jobs frei sind. Ob das nicht zumutbar wäre, diesen jungen Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass er den Job weiter westlich annimmt. Ich würde nicht sagen, dass das eine Schikane ist.
Ich bin der Meinung, dass Menschen in sozialen Strukturen existieren, dass die gerne rund da leben, wo ihre Freunde und auch ihre Familie lebt. Auch junge Menschen haben ein soziales Netzwerk, das sie nicht für einen Job alleine einfach aufgeben. Abgesehen davon muss man sich auch die Frage stellen, in welchen Bedingungen gerade im Tourismus gearbeitet wird. Wir wissen, das ist die Branche mit dem niedrigsten Einstiegsgehalt und dem niedrigsten Grundgehalt. Wir wissen, das ist die Branche mit den schwierigsten Arbeitszeiten und der am wenigst familienfreundliche Job. Also, dass das kein Arbeitsfeld ist, wo ich mir als junger Mensch denke, na toll, für diesen wirklich niedrigen Lohn ziehe ich gerne auch nochmal 4, 5, 6 Stunden Richtung Westen, um dann vielleicht in einem Hotel oder in einem Restaurant zu arbeiten, wo ich 60, 70, 80 Stunden arbeite und davon zum Teil schwarz bezahlt werde. Also, dass das wenig verlockend ist, ist schon klar.
Also ich würde das kein Klischee auslassen, also dass man dort schwarz bezahlt, dass dort jeder nur schlecht bezahlt wird. Ferienhotellerie schaut es ein bisschen anders aus, würde ich sagen.
Das ist tatsächlich,
also dass
eine
ganze Branche hier unterstellen, schwarz zu bezahlen und schlecht zu bezahlen, kann ich nicht wirklich nachvollziehen.
Die Branche schlecht bezahlt ist keine Erfindung meinerseits, sondern hat der Einkommensbericht des Rechnungshofs vor 2 Wochen auch wieder klar belegt. Es ist die Branche, die in ganz Österreich die niedrigsten Gehälter hat. Das kann einem nicht gefallen oder schon, aber so sind die Fakten.
So, jetzt möchte ich da kurz einhaken und fragen, hätte man vielleicht Arbeitsplätze zumindest erhalten können, wenn auch nicht schaffen, wenn man die Hilfszahlungen an die Unternehmen an eine Arbeitsplatzgarantie knüpft?
Ja, die Diskussion gab es ja lange, dass man sagt, man zahlt nur aus, wenn es auch eine Arbeitsplatzgarantie gibt. Und meines Wissens nach ist ja das im Herbst passiert, im zweiten Lockdown. Ich glaube auch nicht, dass sehr viele Unternehmen das Interesse hatten, Arbeitnehmer abzubauen. Aber wenn sie kein Licht am Ende des Tunnels sehen und ihnen die Umsätze um 80-90% wegbrechen, so wie es in der Stadthotellerie der Fall war, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie man da weiter tut. Und Kurzarbeit hat ja nur dann einen Sinn, dass man wieder in Beschäftigung kommt, und der Hilfszahlung hat auch nur dann einen Sinn, wenn das Unternehmen die Aussicht hat, in, sage ich jetzt einmal, 3 bis 6 Monaten wieder ins Geschäft zu kommen. Sonst ist es ja ein verlorenes Geld.
Naja, aber Herr Schellhorn, da muss man natürlich schon ergänzen, selbst wenn die Gastronomie oder das Hotel oder welche Branche auch immer wir jetzt hernehmen, durchaus an sich gesund wäre, dann kann sich das Hotel halt nicht aussuchen im September, dass es in 3 Monaten wieder im Geschäft ist, wenn immer noch Corona grassiert und klar ist, dass die Regierung regelmäßige Lockdowns verhängt. Das heißt, den Unternehmen vorzuwerfen, sie würden die Kurzarbeit zu lange nutzen, während wir gleichzeitig ja immer noch in einem Lockdown sind und wahrscheinlich bis März uns dann noch weiter durchwurschteln werden, das kann man ihnen ja tatsächlich schwer vorwerfen. Ich finde, um nochmal auf die Hilfszahlungen einzugehen und warum da so wenig treffsicher vielleicht auch vorgegangen worden ist. Da würde ich schon meinen, dass ein Problem war, dass wir die milliardenschweren Hilfen nicht wirklich an eine dauerhafte Arbeitsplatzgarantie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geknüpft haben. Außerdem wurden sie oft mit der Gießkanne ausgeschüttet, das heißt ohne die tatsächliche Bedürftigkeit des Unternehmens zu überprüfen. Mit dem Ergebnis, dass manche Betriebe, die dringend mehr Hilfe gebraucht hätten, zu wenig erhielten, gerade die kleinen, während andere für manche Monate sogar Gewinne auf Steuerzahlerkosten machten. Das heißt, da muss man schon auch über die Treffsicherheit sprechen. Und eine Sache ist auch klar, in einer Wirtschaftskrise werden immer Menschen arbeitslos, so sehr man sich auch bemüht, das zu verhindern. Deshalb finde ich, zu einem ausreichend existenzsichernden Arbeitslosengeld gibt es keine Alternative.
Also dass man die Unternehmenshilfen dauerhaft an Arbeitsplatzgarantien oder an Garantien von Unternehmen, dass sie dauerhaft die Arbeitsplätze erhalten, so habe ich das jetzt von Ihnen verstanden, knüpft, wäre natürlich kontraproduktiv gewesen, weil das kann kein Unternehmen machen, das kann kein Geschäftsführer machen, keinen Vorstand machen, weil er dann auch zu belangen wäre, weil das niemand garantieren kann. Das ist völlig unmöglich und dann sind wir eigentlich schon fast in der DDR-Wirtschaft. Und sowas ist auch also völlig absurd.
Niemand ist in der DDR-Wirtschaft. Wenn du die gesamten Personalkosten vom Staat ersetzt bekommen kannst, kannst du natürlich sagen, so, und dafür behältst du die Leute. Und wenn der Lockdown vorbei ist, muss man sich die Sache wieder anschauen.
Ja, also da muss man ja nicht gleich mit... Sie haben ja davon gesprochen, dass man sich dauerhaft...
Das ist aber erst im zweiten Lockdown gemacht worden. Das heißt also, erinnern wir uns doch an den ersten Lockdown. Damals im März, so schnell konnte man gar nicht schauen, waren Leute aus der Gastronomie und aus den Hotels einfach fix entlassen. Wir erinnern uns, die Arbeitslosigkeit ist in den ersten zwei Wochen des ersten Lockdowns hinaufgeschossen und durch die Decke gegangen. Das hatte auch den Grund, dass die Kurzarbeit noch nicht fertig verhandelt war. Aber das hatte natürlich auch den Grund, dass nicht einmal diskutiert worden ist, ob etwaige staatliche Hilfen an Arbeitsplatzsicherungsmaßnahmen gebunden werden. Worauf ich hinaus möchte, ist, natürlich kann man über die Dauer des Lockdowns hinaus und für eine sehr, sehr lange Zeit nicht die Arbeitsplätze fix garantieren. Das ist ja klar. Aber für die Dauer des Erhalts von staatlichen Hilfsgeldern und eine Behaltefrist darüber hinaus, das haben wir in ganz vielen anderen Instrumenten ja auch. Zum Beispiel, wenn Menschen in Karenz gehen, etwa Bildungs- oder Kinderkarenz. Also so zu tun, als wären Behaltefristen quasi DDR-Politik, das ist ja absurd.
Frau Blaha, Sie haben gesagt dauerhaft. Sie haben nicht gesagt für die Zeit des Lockdowns. Für die Zeit des Lockdowns, keine Frage. Für die Zeit der Wirtschaftshilfen, keine Frage. Sie haben von dauerhaft gesprochen.
Dauerhaft würde für mich heißen, solange klar ist, dass staatliche Hilfsgelder fließen, müssen die Menschen behalten werden. Und ja, auch für eine gewisse Frist darüber hinaus. Dass das nicht für Jahre geht, ist ja klar. Gut. Wir haben leider darauf verzichtet, muss man auch sagen.
Ich möchte jetzt gern an Ihre Formulierung, Frau Blaha, anschließen. Sie haben gesagt, die Hilfen wurden mit der Gießkanne ausgeschüttet. Koste es, was das wolle, war ja das Motto der Bundesregierung. Schauen wir jetzt in die Zukunft. Wer wird denn diese Schulden in Zukunft zurückzahlen?
Naja, ganz grundsätzlich könnten wir die Schulden stehen lassen, wenn wir die europäischen Schuldenregeln dauerhaft aussetzen. Dann muss sie eigentlich niemand zurückzahlen, weil die Zinsen null sind.
Die Maastricht.
Und der Rückzahlungsbetrag einfach mit einer neuen Anleihe beglichen werden könnte. Soll aber die Staatsschuldenquote wieder sinken, weil es etwa der Finanzminister so will, dann ist sehr klar, wer die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen sind, welche die aufgenommenen Anleihen später einmal abbezahlen. Die Abgaben auf Arbeitsleistung sind ja seit Jahren zu hoch, weil die Republik seit Jahrzehnten staatliche Einnahmen von Vermögenden fehlen. Vermögensteuer wurde 1993 abgeschafft, die Erbschaftssteuer 2008. Die Steuern auf Grund- und Immobilienbesitz sinken seit 40 Jahren. Und so entgeht der Republik jährlich etwa ein zweistelliger Milliardenbetrag. Auch wohlhabende Unternehmen könnten mehr beitragen als bisher. Die Unternehmenssteuern für Konzerne wurden etwa 2005 deutlich gesenkt. Aber durch Corona profitieren Unternehmer jetzt noch einmal ganz massiv von Wirtschaftshilfen, weil diese ihre großen privaten Unternehmensvermögen intakt halten. Und im Gegensatz zu anderen Ländern, die mehr auf Kredite und Haftungen gesetzt haben, hat Österreich ja den Unternehmen viel mehr Geld mittels Zuschüssen ohne jede Rückzahlungsverpflichtung geschenkt. Meiner Meinung nach wäre es daher hoch an der Zeit, die Körperschaftssteuer in Österreich wieder anzuheben.
Also zahlen tun wir das natürlich alle. Zahlen tun das vor allem nachkommende Generationen. Was die Frau Blaha gesagt hat zum Thema Maastricht-Kriterien, Einhaltung, Nicht-Einhaltung, ich glaube, dass das eine ganz wichtige Erfahrung aus dieser Krise sein sollte, dass man jetzt sieht, dass Staaten, die diese Kriterien in den letzten Jahren eingehalten haben, ich nehme hier ganz explizit Schweden und Dänemark her, heute in einer sensationellen Situation sind. Die haben in konjunkturell guten Jahren Überschüsse erwirtschaftet, während bei uns in Hochkonjunkturjahren immer wieder neue Defizite gemacht worden sind, weil man erklärt hat, dass die unbedingt notwendig sind. Und man braucht überhaupt keine Überschüsse, das ist überhaupt nicht notwendig, mit der gleichen Argumentation, die Frau Blaha jetzt gebracht hat, weil die Schulden eh nichts kosten. Wir müssen nach dieser Krise zurück dazu, dass wir in guten Jahren, in Hochkonjunkturjahren, Budgetüberschüsse erwirtschaften, um von diesen hohen Schuldenständen runterzukommen, weil wir uns sonst jeden Spielraum nehmen. Es ist richtig, was die Frau Blaha sagt, dass die Schulden nichts kosten, beziehungsweise es ist sogar so, dass derzeit die Republik noch Geld verdient, wenn sie Schulden aufnimmt. Aber keiner von uns kann sagen, wie hoch die Schulden in 10, 20 oder 30 Jahren verzinst werden. Das weiß einfach niemand. Wir wissen es nicht, was die jüngeren Generationen in 10, 20, 30 Jahren für die Schuldenberge von heute bezahlen werden. Drum würde ich mich nicht darauf verlassen, dass man eine Strategie fährt und sagt, es kostet eh nichts. Wir verschulden uns einfach weiter, wir nehmen das Geld, was wir brauchen und wir drucken es uns auch noch selber in der EZB und verschulden uns damit quasi bei uns selbst. Diesen Weg würde ich als sehr spekulativ bezeichnen und ich würde ihn nicht als die richtige Strategie ansehen.
Vielleicht ganz kurz dazu. Ganz grundsätzlich muss man sagen, dass Negativzinsen ja insgesamt die ökonomische Logik auf den Kopf gestellt haben. Also wenn die Republik heute Anleihen begibt, um sich Geld zu borgen, berappt sie dafür nicht wie früher Zinsen, also anders als noch vor ein paar Jahren, die als, wie sie es dargestellt haben, als quasi Zahlungsverpflichtung künftige Generationen vor sich hertragen müssen. Vielmehr verdient sie an diesen Negativzinsen, haben sie ja gerade dargestellt, weil Investoren mittlerweile dafür bezahlen, uns als Österreich überhaupt Geld leihen zu dürfen. Das heißt, wir verdienen mehr Geld aus neuen Anleihen, als wir an alten zurückzahlen müssen. Zur Frage des, wie gehen wir um mit dem, was der Finanzminister Blümel sagt. Ich denke, wenn alles gut geht und ein starker Aufschwung aus dem Ausland oder der Privatwirtschaft kommt, obwohl der Staat nur wenig dazu beiträgt, na, dann könnte sein Rezept schon funktionieren. Aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Ich erinnere mich auch, dass Gernot Blümel bereits in Richtung Brüssel angekündigt hat, dass er die europäischen Fiskalregeln schon sehr bald wieder in Kraft sehen will. Wenn diese ab 2022 wieder für Österreich gelten und das Wachstum schwach ausfällt, dann wird sich das hinten und vorn nicht ausgehen und es werden uns massive Sparpakete drohen. Das heißt, wenn wir dann weiterhin auf das Dogma setzen, keine neuen Steuern, dann bleibt uns gar nichts anderes über, als bei den Ausgaben zu kürzen. Und das würden dann alle bezahlen, weil das geht dann nur, indem wir sozialstaatliche Leistungen einschränken oder kürzen. Das heißt, weniger Lehrer, weniger Lehrerinnen, Pensionskürzungen, diese oder jene medizinische Behandlung wird nicht mehr übernommen. Und nebenbei, und das ist quasi fast noch schlimmer, schwächt eine solche Sparpolitik das dann flaue Wirtschaftswachstum natürlich weiter ab. Das wäre ebenfalls für alle spürbar. Außerdem, und das ist eine Sache, die geht mir in den ganzen Corona-Debatten ein wenig ab, was in der Rechnung des Finanzministers überhaupt nicht drin ist, ist, dass es damit keins unserer Probleme abseits von Corona löst. Also ein Beispiel, der Kampf gegen den Klimawandel benötigt ja massive Investitionen, und zwar ab sofort. Oder auch die Zahl der älteren Menschen nimmt zu, wie ich vorher schon gesagt habe. Das heißt, für eine Zeit lang brauchen wir einiges mehr an Ausgaben bei Pflege, Gesundheit, wenn wir eben den älteren Generationen ein Alter in Würde ermöglichen wollen. Und mit diesen Ausgaben können wir eigentlich nicht 5 oder 10 Jahre warten, bis die Corona-Schulden wieder abgebaut sind. Bis dahin sind die Klimaziele verfehlt und die alten Menschen leben in Pflegeheimen mit zu wenig Personal und schlechter Pflege. Deshalb denke ich, wir brauchen einen Finanzminister, der aktiv ist und die notwendigen Ausgaben finanziert. Keinen, der sich ins Eck seines Ministerbüros hockt und wartet, bis eine politisch vereinbarte, aber ökonomisch völlig sinnlose Quote wieder auf 60% zurückfällt.
Das heißt vielleicht ein Satz. Was wäre Ihr Alternativvorschlag?
Tatsächlich große öffentliche Investitionspakete. Es braucht ein großes zweites Konjunkturpaket als erste Maßnahme. Wir müssen rein in die Finanzierung des Umbaus der Wirtschaft in Richtung einer ökologischen Wirtschaft. Da wird es brauchen Investitionen in den Nahverkehr, in den Regionalverkehr, aber natürlich auch in die Schiene, um nur ein Beispiel zu nennen. Wir müssen rein in die Investitionen im Pflegebereich. Das ist die zweite große Baustelle, die diese Republik bis heute nicht angegangen hat. Wir lassen, muss man ganz ehrlich sagen, die Frauen dieses Landes mit diesem Problem völlig allein.
Also entscheidend ist, dass wir die Rückkehr schaffen. Das, glaube ich, ist unbestritten, weil wir gesehen haben, dass die Welt ohne Wachstum keine sehr schöne ist. Wir brauchen dieses Wachstum und der Plan vom Finanzminister ist natürlich der bequemste für alle Beteiligten. Das ist der, der nach der letzten Finanzkrise de facto funktioniert hat. Wir hatten da eigentlich wieder Zeiten mit sehr guten Wachstumsraten. 2,5% real ist jetzt nicht so schlecht, würde ich meinen, vor der Krise. Das ist schon eine Situation bei Nullzinsen, wo man dann relativ schnell von den Schuldenquoten runterkommt. Das heißt, wir können zwar neue Schulden machen, aber das BIP-Wachstum, vor allem das Nominelle, muss schneller sein als das Schuldenwachstum und dann kommen sie automatisch bei den Quoten wieder runter. Das heißt, sie müssen nicht einmal zwangsläufig Überschüsse machen. Entscheidend ist aber eine solide Haushaltspolitik, ich habe das eingangs schon erwähnt, mit Schweden und Dänemark, dass man sich diese Spielräume wieder schafft. Das schließt aber weitere Investitionen im öffentlichen Bereich nicht aus. Wir haben ja in dieser Krise jetzt gesehen, dass der Staatsapparat bei Weitem nicht so gut funktioniert, wie wir immer geglaubt haben. Wir haben immer gesagt, na, es passt schon alles, die Beamten haben den Staat schon im Griff, die überleben jede Regierung. Und jetzt sehen wir, dass wir eigentlich ein ziemliches Versagen auf vielen Ebenen des Staatsapparats erleben. Wir haben keine Digitalisierung im Verwaltungsbereich mit wenigen Ausnahmen. Finanzministerium, sonst fällt man da schon nicht viel ein. Wir haben keinerlei Daten, die von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt werden. Wir wissen nicht einmal, wie viele Menschen geimpft werden. Wir wissen nicht, wie viele Intensivbetten es gibt. Also hier eine Digitalisierung voranzutreiben, wäre höchst an der Zeit, weil das ein digitaler Impfpass 22 Jahre brauchen soll, kann auch niemand verstehen.
Das hat
also
uns
hier ist überrascht. Investitionsbedarf gegeben. Da gibt es genug Möglichkeiten und da soll der Staat in seinem Bereich endlich auf der Höhe der Zeit sein. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Es wird auch mehr Geld im Pflegebereich brauchen, aber wir werden auch die großen Ausgabentreiber endlich einbremsen müssen. Also wir werden nicht kürzen müssen, sondern die Kostendynamik in den Griff kriegen müssen, vor allem was die Pensionen betrifft. Uns fehlen im öffentlichen Pensionssystem heuer 25 Milliarden Euro. Und das wird in den nächsten Jahren so weitergehen, weil wir einfach nach wie vor mit knapp 60 in Pension gehen. Und das kann einfach so nicht weitergehen. Wir müssen, um Pensionskürzungen oder höhere Pensionsbeiträge zu verhindern, müssen wir einfach ein paar Monate später in Frühpension gehen. Und das, glaube ich, ist auch den Menschen zumutbar. Das heißt, man sollte eigentlich eine Doppelstrategie fahren, investieren, wo nötig im öffentlichen Bereich und Kostentreiber in den Griff kriegen. Das schafft auch wieder Vertrauen in den Standort. Und dann bräuchte es noch natürlich eine totale Initiative zu mehr Unternehmertum. Man sollte sich endlich einmal überlegen, ob man diese Gewerbeordnung in der jetzigen Phase so noch braucht, ob man diese Ladenschlusszeiten so noch braucht oder ob man nicht schaut, dass man hier mehr Freiraum lässt den Unternehmen und ihren Beschäftigten, dass sie entscheiden, ob sie am Sonntag aufsperren oder nicht, dass man hier möglicherweise jemanden, der eine Lehrabschlussprüfung fertig hat und ein Jahr oder zwei Jahre in der Praxis ist, ein Unternehmen aufsperren lässt, dass man hier alles tut, was man kann, um auch wieder mehr Menschen in Unternehmertum zu bringen, damit die auch wieder für Beschäftigung und Nachfrage sorgen.
Oft diskutiert wird ja auch, ob eine Erhöhung der Abgaben für die Krisengewinner ein gutes Rezept wäre, um wieder den Staatshaushalt auszugleichen.
Also ich denke, wenn Unternehmen gut durch die Krise gekommen sind, und die wird man wahrscheinlich relativ schnell abgezählt haben im heutigen Jahr, also da mache ich mir mehr Sorgen um diejenigen, die extrem hohe Verluste haben und deren Eigenkapital aufgezehrt wird, und deshalb ist auch mein Argument immer so gegen die Vermögensteuer, dass man hier nicht in so einer Phase noch Eigenkapital besteuern kann. Man muss ja schon wissen, dass die meisten Vermögen in Österreich in Unternehmen investiert sind. Und hier nochmal Eigenkapital zu besteuern, halte ich jetzt für schwierig. Und wenn es um ausländische Konzerne geht, also mir fällt als Krisengewinner eigentlich nur Microsoft, Amazon ein, Netflix, Google. Die sind aber leider keine europäischen und schon gar keine österreichischen Unternehmen. Und im Steuerrecht ist das eigentlich eher das amerikanische Thema, was sie mit diesen Unternehmen machen. Wir sollten uns eher unterhalten, warum wir kein Amazon haben in Europa, warum wir kein Netflix haben, warum wir kein Google haben. Statt dass man immer sagt, na, wie können wir die jetzt besteuern? Und die österreichischen Unternehmen, die hohe Gewinne machen, die zahlen ja ohnehin ihre Gewinnsteuern, die nicht zu knapp sind.
Möchte ich natürlich entgegnen. Fangen wir an mit den großen Unternehmen, die ja leider keine österreichischen sind und darum in Österreich auch nicht steuerpflichtig sind. Es kam erst vor 2 oder 3 Tagen ein schönes Paper raus, das nochmal gezeigt hat, welche europäischen Länder die wichtigsten Steueroasen, Steuersümpfe sind für genau diese Konzerne. Und das ist Irland und die Niederlande. Das heißt, so zu tun, als hätten wir auf europäischer Ebene nicht dringend Hausaufgaben zu erledigen, um auch genau diese Konzerne so zu besteuern, dass man sagt, sie zahlen ihren fairen Anteil an den Gewinnen, die sie auch erzielen in diesem Wirtschaftsraum, nämlich der Europäischen Union. Da muss man sagen, da haben wir tatsächlich noch einiges zu tun. Und Österreich hat sich in den letzten Jahren nicht gerade als Vorreiter erwiesen, um genau das durchzusetzen. Im Gegenteil, wir waren ganz, ganz massiv daran beteiligt, das immer weiter zu verschleppen. Abgesehen davon zur Frage von, wer wird die Krise finanzieren? Ich finde, wir können uns das ganz pragmatisch aus Gerechtigkeitsgründen ansehen. Bleibt so, wie es jetzt ist, unser Steuersystem, dann bezahlen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die Konsumenten, die Konsumentinnen und die kleinen Selbstständigen fast die gesamten Krisenkosten. Vermögensbezogene Steuern und Unternehmenssteuern sind eben sehr niedrig und kommen für nur gerade einmal jeden 10. Steuereuro auf, während die Steuern auf Arbeit so hoch sind und 8 von 10 Steuereuros einbringen. Also ich denke, das würden die Menschen ganz grundsätzlich nicht verstehen, wenn wir sagen würden, na, die Krisenkosten, die stemmen jetzt wieder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und zwar ganz allein, obwohl die Mehrheit der Krisenhilfen ja eigentlich an die Unternehmen ging. Und die großen Profiteure der Krisenhilfe waren eben Unternehmen. Und wenn man mich fragt, wer hat denn da noch profitiert, dann kann ich mich schon umschauen und dann ist es eben nicht nur Amazon, sondern ist es auch jeder Möbelriese in diesem Land zum Beispiel. Dann ist es zum Beispiel auch Novomatic und ein paar andere große Unternehmen. Also so zu tun, als hätten wir gar kein Unternehmen, das gut durch diese Krise kam und tatsächlich auch Gewinne lukriert hat in diesem Jahr, das stimmt halt einfach nicht. Und es wäre nur fair, wenn sie sich an der Rückzahlung der Krisenkosten entsprechend auch beteiligen, beispielsweise über eine höhere Steuer auf Unternehmensgewinne in den nächsten Jahren, die ja nur fällig wird, wenn sie auch Gewinne machen, muss man ja auch sagen.
Naja, aber ich würde schon sagen, dass in Österreich die Körperschaftsbesteuerung, nämlich die effektive, relativ hoch ist, nach wie vor bei 21%. Also der Steuersatz liegt bei 25 und effektiv sind es 21%. Bei der Ausschüttung fallen nochmal Steuern an von 27,5%. Das ist jetzt nicht gerade nichts. Und die Unternehmen, die hier Gewinne erwirtschaften, und ich finde, das trifft ja nicht nur die Großen, sondern gibt vielleicht auch einige Kleine, die im Bau und so weiter ganz gut fahren, die zahlen alle relativ hohe Steuern. Sie sorgen für Beschäftigung. Und ich finde, dass Österreich kein Problem mit der Unterbesteuerung hat.
Ich weiß, Frau Blaha und Herr Schellner, wir drei könnten uns noch, also ich glaube, wir könnten ein ganzes Interview allein über das Thema Vermögensteuer führen. Ich würde aber jetzt doch gerne in den letzten 10 Minuten noch kurz über das Thema Klimaschutz reden, wenn das okay ist. Sind jetzt, gerade jetzt in dieser Situation und in dieser Zeit, Investitionen in Technologien für den Klimaschutz, wie es hier viele Ökonomen, unter anderem der bekannte Ökonom und Bundespräsident Van der Bellen vorschlagen, eine Lösung? Bringt uns das jetzt in dieser Situation weiter? Herr Schellhorn, bitte.
Investitionen in den Klimaschutz sind natürlich nötig und in neue Technologien. Die Frage ist, wer sie tätigt. Und ich wäre eben dafür, dass man auf die bewährte Arbeitsteilung vertraut, dass der Staat den gesetzlichen Rahmen setzt, dass der Staat sagt, wo müssen wir mit den Emissionszielen hin? Also nicht nur Österreich, sondern auch die Europäische Union. Wo will man hin mit den Emissionszielen? Was will man erreichen, aber dass man die Technologie, wie man dorthin kommt, offen lässt. Also dass man sich nicht als Staat dazu verleiten lässt, die Technologie festzusetzen. Weil da eben sehr viel im Wandel ist und keiner sagen kann, was die Technologie in 10, 20, 30 Jahren sein wird. Aber dass man hier investiert, ist überhaupt keine Frage, dass da eine Notwendigkeit besteht.
Oder zum Beispiel so ein, gleich Frau Blaha, so ein Modell wie in Deutschland einzuführen. Also quasi über den Verkauf von Zertifikaten, Emissionszertifikaten, andere Projekte wie zum Beispiel E-Energie zu fördern?
Ja, ich finde auf jeden Fall wichtig ist, dass CO2 einen Preis bekommt. Es ist ja nicht so, dass wir keine CO2-Steuern hätten, sie heißen halt nur anders in Österreich. Wir nehmen jährlich 10 Milliarden ungefähr ein über diese Steuern. Aber in Zukunft sollte es so sein, dass man weniger auf die Steuern setzt, sondern wie Deutschland das macht, über den Zertifikatehandel, der nicht für alle Sektoren gilt. Gebäude und Verkehr sind zum Beispiel ausgenommen. Also das wäre sicher das beste Mittel, weil man hier am günstigsten sehr viel einsparen kann. Also das wäre die günstigste Methode, viel an CO2 einzusparen. Und ich finde, dass der Zertifikathandel nach anfänglichen Schwierigkeiten auch sehr gut funktioniert, auch wenn das Image nach wie vor nicht so gut ist, aber dass das der richtige Weg ist in Deutschland dafür.
Ja, ich denke, bei der CO2-Steuer gibt es tatsächlich drei Herausforderungen. Die erste finde ich, dass die Steuer nicht nur die Haushalte zahlen, sondern auch Firmen. Ich finde, die Bundesregierung hat ja während diesem Corona-Jahr schon ein bisschen gezeigt, dass sie durchaus lobbyanfällig ist. Das heißt, in der alle möglichen Branchen mit guten Kontakten und starken Vertretungen Sonderregelungen erhalten haben. Das, finde ich, darf es bei einer CO2-Steuer nicht geben. Zweitens, mir geht es auch um die soziale Frage. Es wird ja jetzt schon ein bisschen andiskutiert, mit einer Klimaprämie zu arbeiten. Ich denke, so eine Klimaprämie würde Sinn machen. Denn eine CO2-Steuer als reine Konsumsteuer ist tatsächlich problematisch, weil sie regressiv ist. Menschen mit kleinerem Einkommen müssen mehr von ihrem Einkommen für die Steuer aufwenden als jene, die viel verdienen. Und eine Rückverteilung der Einnahmen quasi an die Bevölkerung mittels Klimaprämie macht daher Sinn und löst diese Ungleichverteilung großteils, weil sie die Steuer dann im Durchschnitt eben progressiv machen würde. Drittens, ich finde, eine CO2-Steuerung mit Rückverteilung der Einnahmen darf nicht im luftleeren Raum erfolgen. Also, obwohl die Steuer mit einer Rückverteilung der Einnahmen im Durchschnitt ganz okay abschneidet, gibt es immer noch viele Haushalte, die trotzdem verlieren würden. Das trifft etwa ein Drittel der Haushalte mit wenig Einkommen. Eben, weil sie zum Beispiel nach wie vor mit Öl heizen oder am Land schlicht keine Öffi-Anbindung haben, die sie nutzen könnten. Das heißt also, der Umstieg kann anfänglich tatsächlich teuer werden. Ein Ausstieg aus der bestehenden Ölheizung braucht halt mal eine Investition, dass ich eben das Haus so umbaue, dass ich anders heizen kann. Menschen mit wenig Einkommen werden sich das nicht leisten können. Das heißt, hier wird es auf jeden Fall auch Umstiegsförderungen geben müssen und einen sozialen Ausgleichstopf, damit die Steuer nicht zu einer massiven, unvermeidbaren Belastung wird. Und ganz wichtig ist ja, dass die Steuer auch wirklich funktioniert. Das kann nur sein, wenn sie den CO2-Ausstoß tatsächlich auch senkt. Und dafür müssen ja die Leute ihr Verhalten überhaupt ändern können. Stichwort, ich habe keine Öffis, wie soll ich sie also nutzen? Das heißt, sie brauchen die tatsächlich finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen dafür. Das gilt eben, wie gesagt, für den Umstieg vom Auto auf die Öffis. Und ohne massiven Ausbau der Bahn und des öffentlichen Nahverkehrs wird es in weiten Teilen Österreichs in den Bundesländern nicht klappen. Also ich finde, die CO2-Steuer ist kein Allheilmittel, aber sie kann gut wirken in Kombination mit anderen nicht steuerlichen Maßnahmen.
Ich sehe das auch, dass es hier zu sozialen Verwerfungen kommt. Das ist definitiv so. Am Land haben sie ja oft gar keine andere Möglichkeit zu heizen, außer mit Öl oder Gas. Es gibt ja sehr viele Altbauten, und wo sie dann quasi die Böden rausreißen müssten und extreme Investitionen nötig werden, die können sich sicher alle nicht leisten. In der Stadt wird Autofahren schon langsam sowieso zum Elite-Programm, wenn man da so weiter tut. Ich denke nur, dass wir nicht nur über die Einnahmen reden sollten, weil ich glaube, dass es vor allem ja auch um die Einnahmen geht von einer CO2-Steuer, für den Staat zumindest, sondern dass es vielmehr die Frage ist, was werden denn die Alternativen an Technologien sein? Und es ist durchaus möglich, dass man synthetische Kraftstoffe hat in 10, 20 Jahren, dass es hier Entwicklungen gibt, von denen wir einfach noch nichts sehen oder noch nichts wissen können. Und da vertraue ich schon sehr stark auf den technologischen Fortschritt. Und da würde ich meinen, dass man hier auch als Staat sich eben zurückhalten soll bei der Technologiewahl und eher schauen soll, dass man hier möglichst breit in die Forschung geht und dass Europa das gelingt, was jetzt dem deutschen Pharmaunternehmen BioNTech gelungen ist, endlich wieder mit Innovationen zu glänzen.
Also trotz Krise auch Investitionen in diesem Bereich?
Natürlich. Das ist sowieso klar. Also das ist, da ändert ja die Krise daran nichts, sondern die Krise hat ja alle Schwachstellen eher klar offengelegt und beschleunigt. Und es ist jetzt nicht so eine neue Welt, sondern wir sehen jetzt sehr stark auch, was zu tun ist. Und das Klimathema war vor der Krise schon da und wird auch nach der Krise noch da sein.
Jetzt würde ich Sie beide noch um einen kurzen Ausblick bitten, um eine Prognose, wie es denn in den kommenden Monaten weitergehen wird in Österreich. Wird ein Aufwärtstrend oder ist ein Aufwärtstrend für Sie absehbar? Wie viel Optimismus ist angebracht? Vielleicht, Frau Blacher, wollen Sie starten?
Mhm. Naja, ich rechne ein bisschen mit, oder ich hoffe, muss man glaube ich sagen, mit dem zweiten Halbjahr 21. Die beste Medizin ist auf jeden Fall die Impfung, also sowohl für die Gesundheit als auch für die Wirtschaft. Und einen Aufschwung kann es ja erst geben, wenn es flächendeckend eine Impfung gibt. Und da bin ich ganz beim Herrn Schellhorn, also das Impfchaos, das wir derzeit erleben, lässt mich besorgt zurück, weil ich auch sehe, dass andere Länder da viel weiter sind und diese Sache viel besser organisiert haben. Bevor wir die Impfung nicht flächendeckend haben, kann man dieses Land tatsächlich nicht wieder zur Gänze aufsperren. Ich glaube auch, dass dann viel nachholender Konsum einsetzen wird. Es wird ein kurzes, rasantes, aufholendes Wachstum geben. Entscheidend ist für mich aber die Zeit ab 2022. Also wie kräftig wird die wirtschaftliche Erholung des Privatsektors wirklich sein? Kommen wir auf den ursprünglichen Wachstumspfad wieder zurück? Können wir die Verluste, die wir jetzt erlebt haben, wieder wettmachen? Da glaube ich, dass das ohne ein kräftiges Konjunkturpaket des Staates kaum möglich sein wird. Darüber sollte sich die Bundesregierung meiner Meinung nach jetzt schon Gedanken machen, auch weil uns die sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit sonst sehr lange begleiten wird.
Ja, ich glaube, wir haben sie eingangs kurz besprochen, auch in einem Best-Case-Szenario würde ich meinen, trifft eine aufgestaute Nachfrage und angespartes Geld auf eine Welt, die dank der Impfung wieder zur Normalität zurückkehren kann. Und das würde natürlich einen Boom auslösen. Wie nachhaltig der ist, wird man dann sehen, weil wir haben natürlich auch ein zweites Thema noch nicht wirklich besprochen. Es wird zu Pleiten kommen, zu Insolvenzen kommen. Wir haben in Hochkonjunkturjahren ungefähr 100 Insolvenzen in der Woche und derzeit sind wir bei unter 40, weil Finanz-, Sozialversicherung nicht fällig stellen, Banken nicht fällig stellen, die Informationspflichten außer Kraft gesetzt worden sind. Das wird sich ändern. Das heißt, es wird zu Insolvenzen kommen, zu Pleiten kommen. Es wird nochmal einen Rückschlag geben. Und das, wie stark der sein wird, hängt eben wieder davon ab, wie schnell wir durchgeimpft sind und wie schnell wir zur Normalität zurückkehren. Aber grundsätzlich bin ich mit dieser Impfung, die man in 8 Monaten entwickelt hat, schon deutlich optimistischer, als ich das vor wenigen Wochen war. Dass der Staat hier das nicht auf die Reihe kriegt, schnell durchzuimpfen, ist bedauerlich, aber das wird sich womöglich auch jetzt bessern in den nächsten Wochen, zumal ja neue Impfstoffkandidaten schon am Start stehen. Also für 2021 bin ich schon einmal sehr optimistisch und für 2022 noch mehr.
Vorsichtiger Optimismus also bei Herrn Schellhorn und Frau Blacher. Ich danke den beiden sehr herzlich für das Gespräch.
Danke sehr.
Dankeschön.
Das war ein Daily-Podcast-Spezial mit einem Gespräch zwischen Barbara Blacher und Franz Schellhorn. Die Fragen hat Elisabeth Hofer gestellt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify und hinterlasst uns auch gern eine Bewertung. Aber vor allem, hört bald wieder rein. Das war's für heute. Bis morgen. Passt auf euch auf. Elias und Mesnik. Over and out.